Sach- und Fachgeschichten. Der Pneumo-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Diseo, ich bin niedergelassener Lungenfacharzt in Köln. Bei mir ist heute Frau Dr. Silva Mitterdiami. Sie ist Hausärztin mit einer großen Praxis in Berlin. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Mitterdiami.
Ja, danke schön. Und danke, dass ich heute mit Ihnen diskutieren darf.
Ja, gerne. Es wird bestimmt spannend. Sie sind ja als Hausärztin tätig, haben allerdings auch schon 2 Jahre klinisch in der Pneumologie gearbeitet und sind auch Trainerin für die sogenannten Train-the-Trainer-Kurse, also Cobra-NASA-Schulungen. Das sind die Schulungen, die bei COPD und Asthma durchgeführt werden. Und Sie sind eine derjenigen, die uns Ärzte und MFAs auch trainiert, um solche Schulungen durchzuführen. Das heißt, Sie kennen sich tatsächlich ja schon ziemlich gut aus mit Erkrankungen der Lunge und der Atemwege.
Ja, das mache ich seit 2005 und es macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist sozusagen eine große Leidenschaft für mich geworden.
Und dadurch, dass Sie ja eh schon, ich sag mal, ein Herz für die Lunge haben, wenn man das so sagen möchte, erleben Sie ja auch die Zusammenarbeit sowohl mit Krankenhäusern als auch mit Lungenfachärzten. Und es gibt Krankheitsbilder, da ist ja ziemlich viel Aufwand hinter. Wir sind jetzt gar nicht so sehr bei Asthma und COPD, wo man sicherlich auch darüber reden kann, ob nicht sogar ausschließlich die Hausarztpraxis das steuern kann. Das ist in vielen Fällen, glaube ich, auch der Alltag. Wenn man über seltenere Erkrankungen redet, zum Beispiel über die Lungenfibrose oder andere seltene Lungenerkrankungen, da wird es dann schon komplizierter, das alles so auch, ich sag mal, auch alle Fäden in der Hand zu halten in der Hausarztpraxis, richtig?
Ja, das ist ja ein generelles Problem. Ich glaube, dass es als Hausarzt aber auch wieder sehr einfach ist, weil der Hausarzt den Patienten ja sehr gut kennt. Ja, er weiß, hat er COPD, hat er Asthma, hat er allergische Diathesen, hat er Medikamente genommen, ist er bestrahlt worden, wo hat er gearbeitet, was hat er vielleicht für ein Hobby, wo ist die Freizeit, hat er da irgendwas inhaliert? Und all das sind Dinge, die helfen mir natürlich auch, gerade bei Atemwegserkrankungen differenzialdiagnostisch ein bisschen tätig zu werden.
Definitiv. Ich habe das tatsächlich auch gelernt in der Praxis. Wenn jemand kommt mit der Frage, warum huste ich, dann habe ich früher gedacht, naja, nach dem ACEMA brauchst du nicht zu fragen, das wird sicherlich schon abgesetzt worden sein. Und das stimmt auch, in ganz vielen Fällen ist das natürlich schon lange passiert, bevor überhaupt gesagt wird, da ist jetzt mein Lungenfacharzt sinnvoll. In Einzelfällen gibt es dann aber doch die Situation, dass man besser nochmal nachfragt, weil ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, die hat sich dann furchtbar aufgeregt, weil sie sagte hinterher, ja, jetzt haben sie mir da ein Medikament gegeben und dann kam raus, das war mein Blutdruckmittel, das hätte man doch absetzen müssen. Und da habe ich gedacht, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Ne? Also Sie sagen es zu Recht, ich sehe auch nicht alles, ich sehe auch nie unbedingt alle Medikamente, die gegeben werden. Das ist das, was Sie haben, einen viel breiteren Blick auf diesen Menschen, der vor Ihnen sitzt.
Aber auch da können immer mal wieder Dinge untergehen. Also gerade ein Hausarzt hat viel im Blick. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man hausärztlich, fachärztlich zusammenarbeitet. Mit einer guten Zusammenarbeit kommt man dann sicher auch zum Ziel und kommt auch seltenen Dingen auf die Spur oder auch überhaupt nicht seltenen Dingen mit der ACE, aber dass man einfach nur dran denkt.
Mit den seltenen Dingen, bei der Lungenfibrose sind wir definitiv bei einer seltenen Erkrankung. Haben Sie schon mal selber so eine Lungenfibrose entdeckt als Erste, wo Sie sagten, ja, ich habe es gesehen, ich habe es zum ersten Mal wahrgenommen?
Tatsächlich ja, aber das war eher aus Erfahrungswissen. Gut, das haben wir alle als Ärzte. Ich habe eine Lungenfibrose-Patientin, die auch völlig klassisch geführt worden ist oder sich führen lassen wollte, aber dazu kommen wir ja vielleicht noch. Und aus dieser Erfahrung heraus bin ich stutzig geworden bei einem Patienten und ja, bingo.
Ja, das ist ein gutes Gefühl, ne? Wenn man so am Ende sagt, da ich auf bestimmte Zeichen geachtet habe, ist am Ende alles in die Wege geleitet worden, um diesem Menschen zu helfen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da ging es vor allem ums Abhören, ne? Um die Auskultation. Und das ist ja wirklich ein Phänomen, man kann eine Fibrose hören, bevor sie irgendwo anders zu sehen ist. Das heißt, wenn wir sinnbildlich die Ohren spitzen und gerade in den unteren Partien am Rücken genau hinhören, dann kann man das sogenannte Entfaltungsknistern, also beim Einatmen ein knisterndes Geräusch hören, bevor überhaupt irgendwer sagt, guck mal hier im Röntgenbild oder guck mal in der Computertomographie, da ist eine Lungenfibrose. Und ein Kollege sprach mich ein halbes Jahr nach diesem Workshop an und sagte, ich habe jemanden abgehört, ich habe dieses Knistern gehört, ich habe gesagt, da machen wir ein CT. Es war ein Treffer. Das ist ja ein zutiefst befriedigendes Gefühl, dass man mal mit so einer normalen, sagen wir in Anführungszeichen, wenig Geräte, sondern einfach als Mensch eine Untersuchung durchführt und findet dann so eine Krankheit.
Ich muss aber sagen, gerade jetzt ist wieder eine unheimliche Saison der Atemwegserkrankung. Es gibt einfache Infekte, es gibt schwere Infekte. Und wenn wir dann am Tag jeden Erkältungspatienten abhören, dann geht sicherlich doch mal das ein oder andere Mal relativ schnell mit dem Abhören. Und ich glaube, da sollten wir Ärzte alle darauf achten, dass wir wirklich an der entsprechenden Stelle unser Stethoskop auf die Thoraxorgane halten, aber auch dann uns ein bisschen Zeit geben. Ich muss so ein bisschen den Verdacht haben, um mir Ruhe zu geben, ja, zu dieser Auskultation und das Entscheidungsknistern zu hören. Und das geht eben, wie gesagt, in der Infektsaison manchmal so ein bisschen schnell.
Es ist ja auch richtig, ne? Sie müssen ja rational überlegen, was ist jetzt hier wahrscheinlich. Und wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe seit dem Wochenende Husten, dann ist das nicht der erste Gedanke, das wird sicherlich eine ganz seltene Erkrankung sein, jetzt werde ich hier mal ganz genau gucken, sondern dann ist das eine Erkältung und die wird behandelt. Umgekehrt, wenn man eben sagt, da kommt jemand, der meldet sich mit Husten und es ist gerade nicht Erkältungssaison, er hat auch gar keine typischen Symptome und er kann vielleicht auch den Beginn gar nicht so genau beschreiben, er kann eben gar nicht sagen, das habe ich jetzt seit letzter Woche Freitag, sondern der ist ihm jetzt seit einiger Zeit aufgefallen. Und man sagt dann, pass mal auf, ich höre dich einfach mal ab. Und der Patient findet es ja auch gut. Er sagt ja auch, Mensch, die hat mich ernst genommen, die hat mich abgehört. Dann ist schon so der Punkt, da gucke ich auch mal genauer in den unteren Abschnitten. Das stimmt schon, man muss entscheiden, wann mache ich was.
Genau, wann mache ich was? Da ist es wirklich für mich als Hausarzt einfacher. Ich kenne den Patienten, obwohl er ja auch gerade Lungenfibrose viel mit Komorbiditäten zu tun hat. Und da ist dann vielleicht doch wieder auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefragt. Und trotzdem, bei diesen Patienten sollten wir uns die Zeit nehmen. Ich finde so gut diesen Vergleich mit dem Klettverschluss. Der gefällt mir. Ja, also der Vergleich mit dem Klettverschluss, es hört sich so an. Und wenn man da seine Ohren spitzt, dann denke ich, haben wir viel gewonnen für uns und auch natürlich für den Patienten.
Definitiv. Und klar, man hört, ich sag mal, wenn man 1000 Leute auskultiert, hört man 999 Normalbefunde. Die Menschen nehmen die Auskultation auch wahr als Zuwendung, als der hat sich um mich gekümmert, auch wenn in vielen Fällen sich aus diesem Abhören nicht viel ergibt. Aber wenn man dann den einen hat, wo man das hört, denkt man, guck, und deswegen hat es sich auch für mich jetzt gelohnt, das zu machen, ne? Weil man ja wirklich was bewegen kann. Sie sagten schon, die Komorbiditäten spielen eine Rolle. Ich habe ja eben so einen Fall skizziert, das ist einfach jemand, der merkt, er hustet und fragt sich, warum. Und die einfachen Erklärungen, Asthma, COPD oder eben Erkältung, sind es nicht, dann hört man mal genauer hin. Die Komorbiditäten sind ja noch was anderes. Bei was werden Sie denn da so hellhörig und denken, Mensch, da gucke ich mal auch mal nach der Lunge?
Ganz wichtig ist auch natürlich bei rheumatischen Erkrankungen, dass wir da auch wirklich den Patienten mal abhören und nach Atemnot, Husten, Auswurf gezielt fragen. Dann natürlich Raucher, ne, dass die auch Lungenfibrosen entwickeln können. Patienten mit Schlafapnoe, dass man da auch mal gezielt forscht, weil Schlafstörung und Lungenfibrose auch wieder eng miteinander vergesellschaftet sein können. Aber eben auch die ganzen Berufskrankheiten oder auch Freizeitaktivitäten. Wenn wir lange genug niedergelassen sind, kennen wir unsere Patienten sehr gut. Wir kennen sowohl Beruf als auch Freizeitaktivitäten. Dann sollte man immer mal wieder auch nach Fibrosen forschen.
Und Sie kennen auch die Familie. Es ist wirklich so, Sie haben einen ganz anderen Blick auf den Menschen insgesamt und auf sein Umfeld als wir. Mit dem Rheuma, das ist ein interessantes Stichwort. Also ich habe auch mal in der Klinik gearbeitet, da gab es auch eine wirklich exzellente Rheumatologie. Wir hatten aber einen Streitpunkt und das war nämlich der, ich kriegte regelmäßig Patienten, die ein Rheuma litten, mit der Frage Lungenbeteiligung und da sollte ich eine sogenannte transbronchiale Biopsie machen. Also transbronchiale Biopsie heißt, ich mache eine Bronchoskopie, eine Lungenspiegelung, nehme einen ganz langen Draht, schiebe den dann in die engsten, kleinsten Bronchien und dann ziehe ich da oder schiebe ich da noch eine lange Nadel raus und steche in die Lunge rein. Ein Verfahren, bei dem man durchaus die Lunge verletzen kann, ein Verfahren, bei dem man gerade bei Lungenfibrosen sogar Schäden setzen kann und ein Verfahren, bei dem oft gar nichts rauskommt. Ja, also ich steche die Nadel da rein, ich ziehe sie wieder raus, ich schicke das Ganze zum Zytologen und der sagt, ja, das sind nur noch ein paar Schleimzellen, da ein bisschen Blut, aber vom Lungengewebe hast du nichts erwischt. Das heißt, ein Verfahren, das mit Risiken verbunden ist und oft gar keine Erkenntnis bringt. Ich habe dann immer wieder erklärt, das Wichtigere ist, ihr müsst die Leute abhören. Das kann ich auch übernehmen, selbstverständlich. Und wenn man da was hört, danach gucken. Und natürlich Lungenfunktionsprüfung, Diffusion, da gibt es ja viele Dinge. Nur diese Idee, ich muss sofort die maximale Eskalation der Diagnostik betreiben, eigentlich ist es genau andersrum. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ich kenne denjenigen, ich weiß, was der für Hobbys hat, ich weiß, was der für andere Erkrankungen hat und dann achte ich da mal drauf. Das ist tatsächlich das, was die Leitlinie heute empfiehlt. Und die transbronchiale Biopsie, die ich mal machen sollte, und das wurde mir irgendwann sogar als Arbeitsverweigerung vorgehalten, dass ich das nicht gemacht habe, da gibt es auch eine Empfehlung in der Leitlinie und zwar ein eindeutiges Gegentransbronchiale Biopsie-Votum. Also alle Autoren der Leitlinie haben einstimmig gesagt, das macht man da nicht mehr. Das ist in bestimmten Fällen eine Idee, aber nicht routinemäßig mit der Frage, ist da eine Lungenbeteiligung? Sondern das ist genau das, was Sie gesagt haben. Ich gucke mir andere Erkrankungen an, ich bin hellhörig und achte noch genau darauf. Gibt es Blutwerte, die Sie bestimmen? Oder geht es dann mehr Richtung Rheuma, dass Sie nachgucken, liegt da ein Rheuma vor und passt das vielleicht dazu, dass sich hier eine Lungenfibrose entwickelt?
Kommt, würde ich sagen, immer auf den Fall an. Und da kommt auch wieder der hausärztliche Blick. Ich habe ja von vielen Patienten schon Vorbefunde. Und da guckt man erstmal rein. Natürlich kann sich Rheuma auch von heute auf morgen entwickeln. Und wenn jemand Rheuma hat, dann kann er natürlich auch eine Lungenfibrose bekommen. Und dann guckt man auch nach, also im großen Blutbild, gibt es eine allergische Diathese? Ne? Sind die eosinophil? Na, man guckt nach den typischen Rheuma-Werten. Aber da können Sie mir helfen. Gibt es einen Wert, den ich bestimmen kann, um die Lungenfibrose näher zu beleuchten? Der ist mir bisher noch nicht bekannt.
Da haben Sie auch recht. Also es wäre dann wirklich die Rheumaserologie, ne? Dass man sagt, Sie sehen da was Auffälliges und sagen, naja, wenn ich eh schon sehe, da gibt es ein Muster, das passt zu Rheuma, dann weiß ich auch im Hinterkopf immer, achte auch auf die Lunge währenddessen. Das hat sich tatsächlich auch geändert. Man muss vielleicht sagen, früher konnte man so eine Lungenbeteiligung schon feststellen, aber sie hatte keine therapeutische Konsequenz. Das heißt, wenn ich Rheuma hatte und behandelt habe, dann war das, sagen wir mal ganz platt, fast egal, ob die Lunge auch betroffen war. Das ist heute anders. Wir wissen heute, dass wir gerade auch, wenn sich die Lungenfunktion während der Rheumaerkrankung auch verschlechtert, wir ganz spezifisch dieses Krankheitsbild auch behandeln, also die Lungenbeteiligung bei Rheuma mit Medikamenten behandeln können. Das ist auch was anderes als noch vor 10 Jahren. Ne? Also da müssen wir uns immer weiterentwickeln. Aber das höre ich bei Ihnen ja total. Wenn ich jetzt so diese Rolle Hausärztin, Facharzt, Krankenhaus so noch ein bisschen leer beleuchte, nun sind Sie ja in Berlin, da würde ich mal voraussetzen, wenn Sie wollen, kriegen Sie sofort einen Termin beim Facharzt. Ist das so?
Oha, nein, leider nicht. Völlig falsche Voraussetzung. Ich bin in Berlin auch im Kaulsdorf Süden da gelassen. Das heißt, es ist ein Dorf mitten in Berlin. Und wir haben absoluten Hausarztmangel. Und obwohl ich gerne würde, weil ich mag meinen Job wirklich gerne, kann ich nicht alle Patienten annehmen, die darum bitten, bei uns Patient zu werden, weil wir einfach voll sind. Und es gibt Ärztemangel, es fehlen wirklich viele Ärzte. Und mit Pneumologen sieht es nicht besser aus. Man bekommt Termine. Da sage ich gern, wir haben uns doch ein Netz aufgebaut. Und jeder verantwortungsvolle Arzt wird auch den Patienten, der zum Pneumologen muss, unterbekommen. Weil jeder hat irgendwie in seinem Zirkel jemanden und den ruft man an. Und wenn es auf dem Handy ist und sagt, ich habe hier jemanden, und dann bekommt man auch einen Termin. Aber es geht nicht, dass jeder, der letztendlich sagt, ich habe vielleicht Rheuma, weil ich Schmerzen im Knie habe und ich brauche jetzt dringend einen Termin, das geht halt nicht. Aber ansonsten klappt es in Berlin auf jeden Fall.
Das, was Sie ansprechen, ist ja auch so etwas die Lotsenfunktion der Hausärztin. Denn ich sage es mal umgekehrt, aus fachärztlicher Sicht ist es genau, wie Sie sagen, wir kriegen jeden Tag 50 Anrufe und keiner sagt, wissen Sie, ich glaube, bei mir ist es gar nicht dringend, vielleicht brauche ich den Termin auch nicht, sondern es ist immer dringend, es muss immer ganz schnell gehen. Und wir können das aus dem, was Patientinnen und Patienten uns schildern, gar nicht so richtig rausfiltern, wer ist denn nun wirklich dringend und wer empfindet es so, aber da gäbe es vielleicht jemand anderen, der besser diesen Termin kriegen würde. Und unser Weg ist dann ganz simpel. Wir haben ein sogenanntes Zuweiserfax und da müssen Sie nichts anderes draufschreiben als den Namen des Patienten und wie wir ihn erreichen können und ob es dringend ist, dann gehen wir davon aus, diese Woche. ob es eilig ist, das steht dann auch dahinter, das wäre so in den nächsten 4 Wochen, oder ob man sagt Routine, das ist aber dann auch in den nächsten 3 Monaten. Und für uns ist ganz klar, Sie müssen das nicht näher begründen. Wir wollen jetzt nicht von Ihnen einen Aufsatz darüber, was Sie sich für Gedanken gemacht haben, warum das so sein muss, sondern ich gehe davon aus, wenn Sie sagen, bei dem ist es eilig, Punkt. Ja, das haben Sie sich überlegt, denn Sie würden sich auch denken, wenn Sie mir jetzt 5 solcher Faxe pro Tag schicken und ich stelle jedes Mal fest, es stimmt ja gar nicht, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Aber es ist genau umgekehrt. Diese Faxe funktionieren super, minimaler Aufwand, und der Zuweiser muss jetzt auch nicht 10-mal anrufen, um endlich jemanden zu erreichen. Und dann sagt, passen Sie auf, ich habe da ein Fax hingeschickt, die melden sich bei Ihnen. Und das ist so ein Weg, ist für mich ein super Filter. Und ich weiß halt, Sie werden sich schon was dabei gedacht haben, wenn Sie das Kreuz bei dringend, eilig oder Routine machen. Und so kriegen die Leute dann sehr wohl ihren Termin. Dann nimmt man die natürlich irgendwo noch zwischen als Dritten auf dem gleichen Termin. Aber das klappt dann, ne?
Und solche Lösungen funktionieren sicherlich überall. Der eine mit Fax, der andere mit Handy, der andere mit anderen Möglichkeiten. Aber ich denke, da gibt es eine gute innerärztliche Zusammenarbeit.
Ist es so, dass Sie vorher schon Diagnostik veranlassen? Also würden Sie zum Beispiel jemanden durchaus schon vorher zum CT schicken und sich das Lungengewebe mal angucken?
Also ich auf jeden Fall. Als Hausarzt, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sagt, er hat 4 bis 6 Wochen, hustet er schon, dann würde ich schon den Patienten zum Röntgen oder eventuell gleich zum CT schicken. Und da haben wir genauso eine gute Zusammenarbeit mit unserer radiologischen Praxis, dann auch manchmal anruft und sagt, in dem Falle wäre zum Beispiel eher ein CT ohne Kontrastmittel oder hier wollen wir unbedingt Kontrastmittel. Ja, also da gibt es, denke ich, gute Wege. Und das sollte man als Hausarzt schon vorbereiten für den Facharzt, finde ich, dass man dann mit einem entsprechenden Laborbefund und mit dem CT oder mit dem Röntgenbefund entsprechend vorbereitet beim Facharzt aufschlägt.
Halte ich auch für eine gute Idee, denn Sie haben schon recht, das ist natürlich für mich super, wenn ein Patient kommt mit Verdacht auf, oder ich sag mal, der hustet und man sagt, was kann es sein? Man hat schon abgehört, man hat ein Knistern gehört, man hat ein CT veranlasst. Das nimmt ja auch unglaublich viel Zeit aus dem Ganzen raus und man hat einfach viel schneller den Punkt, in welche Richtung muss ich da weiter gucken. Also sehe ich auch so als sehr, sehr hilfreiche Strategie. Ich habe da den Verdacht, ich veranlasse schon mal die Bildgebung und dann bringt der Patient das einfach schon mal mit, den Befund, und muss nicht eine Ehrenrunde drehen, weil er danach zum Röntgen geschickt wird und dann wieder zum Lungenfacharzt geht. Also da erleichtern Sie Ihren Patienten, glaube ich, das Leben auch erheblich, wenn Sie das so strategisch angehen. Jetzt stelle ich mir mal vor, das hat alles zum Ziel geführt. Sie hatten jemanden, der hustet und es war nicht die einfache Erklärung Erkältung. Und Sie haben gesagt, Mensch, ich höre mal drauf, außerhalb der Erkältungssaison, der Husten ist ein bisschen ungewöhnlich. Dann hören Sie das Knistern, Sie schicken zum CT, der hat eine Fibrose. Dann geht er am Ende ins Krankenhaus, es wird untersucht, es kommt raus, ja, wirklich eine progressive Lungenerkrankung, und er kriegt ein Medikament dagegen. Diese Medikamente, das managen Sie dann auch, dass die Leute so fibrosespezifische Therapie auf Dauer nehmen? Machen Sie auch die Verordnung oder ist das so ein Zusammenspiel zwischen Facharzt und Hausärztin?
Also ich kann jetzt mal von mir ausgehen, wenn ich eine Fibrose vermute, dann schicke ich den Patienten zunächst erstmal zum Facharzt, weil ich denke, auch für die spätere Verlaufskontrolle ist es ja ohnehin erforderlich, dass der Patient auch zum Facharzt geht. Und wenn er nur Diffusionsmessungen braucht und Sauerstoffmessungen und vielleicht auch eine Spiroergometrie. Und da suche ich doch dann einen Pneumologen in der Nähe des Patienten und würde ihm da schon mal den Weg ebnen. Also das wäre so meine favorisierte Strategie. Und dann kann man immer gemeinsam mit dem Facharzt absprechen, oder es geht natürlich auch mit dem Brief. Da haben wir wirklich gute Wege gefunden, wer übernimmt welche Verordnung, wer übernimmt zum Beispiel welche Laborkontrollen, wer welche CT- oder Röntgenkontrollen. Und ich denke, das ist eine Absprache, ne, die wirklich regional immer getätigt werden muss.
Bei diesen Medikamenten, wenn wir da über Therapiekosten von mehreren 100 € pro Monat reden, schreiben Sie das Rezept, wenn Sie sagen, naja, also der Facharzt hat es ja gestartet. Oder ist das was, wo Sie sagen, die Rezepte sollen trotzdem an den Facharzt laufen, aber ich sehe den Patienten eben im Rahmen der normalen Sprechstunde und höre, wie es dem geht?
Prinzipiell verordne ich eigentlich immer alles, aber möchte wirklich, dass der Facharzt das auch weiß, weil da gibt es auch viel Überversorgung, gerade weil manche Patienten das gar nicht so richtig steuern. Und ich glaube, gerade auch bei teuren Medikamenten ist es wichtig, dass nicht nur der Hausarzt, sondern auch der Facharzt Bescheid weiß, ja, nimmt der Patient es wirklich? Welche Kontrolluntersuchungen müssen laufen? Und da bleibe ich wirklich dabei, es ist eine Absprache und natürlich verordne ich auch die teuren Medikamente. Die Indikation muss stimmen und dann hat man ja letztendlich kein Problem. Und deswegen ist es so wichtig, in der Initialphase zwischen Hausarzt und Facharzt da die enge Bindung zu haben, ne?
Genauso ist es. Man kann wirklich sagen, bei diesen interstitiellen Lungenerkrankungen steht ja heute die Therapieempfehlung auf breiten Schultern. Es sind ja Fibroseboards etabliert, es sind überregionale Fallkonferenzen für seltene Lungenerkrankungen etabliert. Und wenn am Ende rauskommt, wir empfehlen eine Therapie, dann ist das ja typischerweise etwas, was in einem Gremium von vielen Leuten am Ende für die richtige Idee befunden wurde. Man kriegt darüber auch ein Protokoll und man kann wirklich sagen, das habe ich mir jetzt nicht gerade mal ausgedacht, um mal zu gucken, sondern wir sind eigentlich als die Gesamtheit der behandelnden Ärztinnen und Ärzte der Auffassung, das ist hier die richtige Idee. Und dann glaube ich nämlich auch, als Hausärztin haben Sie genau die breiten Schultern, wie alle anderen auch zu sagen, das ist hier eine Konsensentscheidung gewesen, da kann ich die Verordnung wunderbar auch übernehmen. Ne?
Und wer jetzt Angst hat, dass er jetzt in Regress genommen wird, dann kann man dem ja auch entgegnen. Ich weiß, dass das ja immer wie so ein kleines Damoklesschwert über allen schwebt, aber gerade bei diesen Therapien, das sind dann teure Therapien und die werden ja per se dann auch rausgerechnet. Ja, also wenn man die teuren Therapien dann anzeigt im Falle einer Prüfung, wenn man dann wirklich in die Prüfung kommen sollte. Und was dann noch ein Gegenargument ist, wenn man Angst hat, wir sind Hausarzt, also wir werden ja jetzt nicht 10, 20 Fibrosepatienten haben und das ist ein Patient. Und ein Patient ist dann wiederum für die Praxis nicht das Problem, als wenn ich als Facharzt vielleicht mehrere Patienten habe.
Ja, und Sie sagen schon richtig, das sind halt seltene Erkrankungen. Das geht ja bei solchen Themen eher darum, hat man so routinemäßig bei der Behandlung von Volkskrankheiten die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick verloren und nicht um Spezialfälle. Ne? Das, genauso erlebe ich das auch.
Genau.
Die Menschen, die so Medikamente verordnet bekommen, da gebe ich jetzt mal als Facharzt zu, ich sehe die, ich verordne das, aber ob sie es wirklich immer nehmen und ob sie das alles richtig machen, das sehe ich nicht immer. Sie haben aber ja einen viel engeren Kontakt zu den Leuten. Die Adhärenz ist auch was, wo man sagt, das ist eigentlich ihre Königsdisziplin.
Ich wundere mich auch immer, wenn Patienten zum Beispiel direkt dem Facharzt sagen, bei der Konsultation, ich möchte das erst mit meinem Hausarzt besprechen. Und diejenigen, die sich nicht trauen, die kommen oft mit dem Rezept und sagen, Frau Doktor, das hat mir der und der Facharzt verordnet. Was halten Sie davon? Soll ich das wirklich nehmen? Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl der Vertrauensbasis. Ja, der Patient vertraut einem. Aber für mich auch wieder ein bisschen erschreckend, dass meine Meinung so viel wert ist. Ja, also das ist natürlich der langjährigen hausärztlichen Partnerschaft gewidmet, dass der Patient solch Vertrauen hat. Und ich kenne auch Patienten, die sagen, nee, also das nehme ich nicht, das hat der mir verordnet. Dann auch der, ja, also das, Frau Doktor, das können Sie vergessen, das mache ich nicht. Das finde ich dann auch wieder gut, weil ich möchte ja für den Patienten Ansprechpartner sein. Und wenn er mir offen und ehrlich sagt, er nimmt das Präparat nicht, dann wissen wir ja, woran wir sind. Und da muss er auch nicht immer zu Ihnen gehen und sich das aufschreiben lassen und vielleicht zu Hause horten oder das Rezept wegwerfen. Das ist unnütz. Ja, also ich finde dann eher die Karten auf dem Tisch. Ja, das Medikament nehme ich oder nein, das nehme ich nicht, weil. Und da kann man noch intervenieren. Und selbst ein Nichtnehmen muss man als Arzt akzeptieren. Aber ich glaube, das ist jetzt, also gerade beim Thema Lungenfibrose, würde ich es sehr gut finden, wenn der Patient mir das sagt, weil ich ihm dann ja wirklich nochmal ins Gewissen reden kann, dass ich ihn als Patient sehr wertschätze und dass es eine Erkrankung ist, die wirklich tödlich enden kann und wird. Und wir wissen nicht genau wann, aber dass das Präparat natürlich diese Lebensphase deutlich verlängert in einer relativ guten Lebensqualität oder einer sehr guten Lebensqualität, je nachdem, in welchem Zustand die Therapie begonnen hat. Und da, finde ich, hat der Hausarzt auch eine sehr wichtige Rolle, immer mal wieder nachzufragen, wie sieht es denn aus mit der Therapie, wenn er nicht von alleine kommt. Ja.
Also ich nehme aus dem, was Sie sagen, direkt zwei Punkte auf. Der erste ist, die Leute sagen ja, ob sie es nehmen oder nicht. Und Sie sind praktisch diejenige, die das auch mit den Patientinnen und Patienten nochmal erörtert. Heißt auch, und das sage ich mal, lebe ich auch so, Sie haben natürlich einen Anspruch, dass aus meinem Bericht, aus meinem Brief irgendwie heraus hervorgeht, warum habe ich denn dieses oder jenes Medikament empfohlen? Denn das ist natürlich der Punkt, wenn jemand sagt, ja, der hat mir da was aufgeschrieben, ich will das gar nicht nehmen, und Sie können nachvollziehen, das und das war der Grund, dann können wir beide im Prinzip nochmal an dem Thema arbeiten und können sagen, wissen Sie, das war, ich sage jetzt mal ein Beispiel, das war wegen des nächtlichen Hustens, deswegen hat er an das Präparat gedacht, das passt da auch ganz gut zu. Nur das setzt voraus, dass Sie auch die Information bekommen. Und ich erlebe das durchaus in Entlassungsberichten aus Krankenhäusern, dass man manchmal vergeblich sucht, warum hat denn jemand jetzt dieses Präparat eigentlich bekommen? Dann will er von mir wissen, muss ich das weiternehmen? Und ich denke, ich weiß es auch nicht, weil ich es nicht erkenne. Also das, finde ich, ist auch ein Anspruch, den Sie zu Recht haben, dass wir Ihnen auch erklären, was war denn unsere Idee? Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Sie teilen die und sagen, ich kann dem Patienten das nochmal aus meiner Perspektive bestätigen. Und dann sagt er, wenn Sie das sagen, Frau Doktor, mache ich das. Oder Sie stellen auch mal fest, naja, den und den Aspekt, den ich hier sehe, den der Facharzt einfach in der Kürze der Zeit auch gar nicht sehen konnte, da hat der Patient durchaus einen Punkt, dass er das nicht möchte. Und da ist er bei Ihnen exakt an der richtigen Adresse. Das ist der eine Aspekt. Das andere, Sie sagten ja, ja, es kommt natürlich auch darauf an, was erreiche ich mit der Therapie. Und das ist vielleicht wieder der richtige Appell, diese Frühzeitigkeit. Ne? Ich habe ja da wirklich eine Erkrankung, deren Verlauf ich abbremsen kann. Und je früher ich den Krankheitsverlauf beeinflusse, umso mehr bleibt auch erhalten von der Lebensqualität. Dann sind wir wieder bei diesem Punkt, wenn man durchaus mal öfter die Lunge abhört bei einem Husten, der unklar ist und findet dann früh eine Fibrose, hat man ganz früh auch schon steuern können, dass da nicht mehr draus wird. Wie ist es denn, diese spezifischen Medikamente haben ja durchaus auch Nebenwirkungen, die nicht so selten sind, dass man sie vielleicht irgendwann mal erlebt, sondern wir reden mal von Magen-Darm-Beschwerden, von Durchfall, wir reden auch von Empfindlichkeit der Haut vor Sonneneinstrahlung. Ist das was, was bei Ihnen regelmäßig thematisiert wird, solche Sachen?
Also nicht bei Fibrosepatienten, aber generell bei Patienten schon. Und das eigentlich immer negativ. Und da erinnere ich an die Therapie der aktinischen Keratose. Und die aktinische Keratose, wenn man da initial die Therapie beginnt, äußert sich ja wirklich durch schreckliche Effloreszenzen im Gesicht. Und die Patienten kommen völlig erschrocken und echauffiert in die Praxis und sagen, nee, Frau Doktor, also beim besten Willen, dieses Präparat, das ist Teufelzeug, das nehme ich nicht mehr. Und dann muss man das wissen, dass es die Nebenwirkung ist, dass es eine erwünschte Nebenwirkung ist. Und da kommt eigentlich regelmäßig mein Spruch, Sie haben die Chance, einen Hautkrebs zu verhindern, indem Sie eine lokale Therapie machen. Und die lokale Therapie, das ist einfach eine Reaktion des Körpers auf eine wirklich super gut funktionierende Salbe. Und dann kann man den Patienten beruhigen und dass er eben nicht dieselben Therapie absetzt, sondern dass er weiter mit dieser Lokaltherapie vorangeht. Und das ist ein ganz, also wirklich das Häufigste, was eigentlich so als Nebenwirkung kommt, weil das für die Patienten ja meist im Gesicht ist. Und das Gesicht ist nun mal unsere Visitenkarte und die Visitenkarte sollte möglichst hübsch und vernünftig gepflegt sein. Und wenn ich da so wie puterrot und völlig entstellt auf der Straße bin, das möchte niemand und das wollen auch die Männer nicht, ja. Und so sehe ich das auch, egal welches Medikament kommt immer, jedes Medikament, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Das ist Wirkung und Nebenwirkung gehören nun mal zusammen und wir müssen einfach sehen, was ist erträglich und was ist weniger erträglich und wo können wir mit welcher vielleicht Verhaltensänderung nicht in die Sonne gehen, sich wirklich schützen, Sonnenschutz 50%, dass man den Patienten berät und am Ball behält. Ich glaube, das können wir als Ärzte dann auch gut, weil wir da wieder die Vertrauensbasis haben.
So ist es gerade auch, wenn es um sowas wie Durchfall geht. Das ist ja auch ein tabuisiertes Thema. Das möchte man nicht überall laut groß rum erzählen. Aber es ist eben bei einer Therapie der Lungenfibrose durchaus ein Phänomen, das Leute haben. Und letztendlich ist es ja eine gut beherrschbare Nebenwirkung, die nur selten zum Absetzen führt, wenn man eben weiß, wie man chronischen Durchfall gut behandelt. Und da sage ich jetzt mal ganz unter uns, da sind Sie, glaube ich, die kompetentere Ansprechpartnerin als ich, der ich das dann punktuell mal so begleite und sage, na, probieren Sie mal Opera mit oder sowas. Aber unterm Strich, was Sie sagten, ja, kann ich über mein Essen vielleicht was steuern? Ne? Kann ich auch gucken, was habe ich für Aktivitäten, die ich dann mache, wenn ich weiß, ich muss bestimmt gleich eh auf Toilette, sondern dann ändere ich mal meinen Zeitplan. Das sind genau die Dinge, ja, die sind bei Ihnen gut aufgehoben.
Ja, ich denke auch. Also da ist es für uns Hausärzte nur wichtig, dass wir von den häufigen Nebenwirkungen Kenntnis haben, dass man auch da vielleicht, wenn wir zur Fortbildung gehen, dass man dann mit dem Facharzt nochmal drüber redet, ist das okay, wenn ich Pyramid gebe? Ja, also gehen Sie da voll mit und dann kann man ja den Patienten auch gut steuern.
Und das ist auch noch so ein Aspekt, es gibt ja das Nocebo-Phänomen, Also Nocebo heißt, man erwartet schon was Schlechtes und will sich nur noch bestätigt fühlen, wenn man das Medikament, und dass das auch nicht funktioniert. Heißt also, ich kann auch eine Erwartungshaltung im Negativen erzeugen. Und das ist so manchmal diese Gratwanderung, wenn ich jetzt bei jedem Medikament immer alle Nebenwirkungen praktisch mit aufzähle, und das macht ja praktischerweise der Beipackzettel, ne, der wird ja mitgeliefert. Die Leute, die ihn ausführlich lesen, das wissen wir aus Studien, haben auch signifikant mehr Nebenwirkungen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ein Erwartungsmanagement. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gebe jemandem ein Präparat, erzähle nichts dazu, der kommt dann wieder und sagt, Herr Doktor, ich habe Durchfall. Ich sage, ja, das wusste ich, das ist nämlich die typische Nebenwirkung. Dann fühlt er sich auch wirklich nicht ernst genommen. Also gerade diese Abwägung, ist es eine Nebenwirkung, die man gut managen kann, die auch so auftritt, dass es auch vielleicht sogar vorher gut ist, Leute darauf vorzubereiten, die schafft dann sogar eher Vertrauen, ne? Weil man dann merkt, ja, die Frau Doktor wusste das und die hat auch schon Ideen, was man dann machen kann.
Das also ist die bessere Taktik.
Definitiv. Beim Erwartungsmanagement als Stichwort, es ist ja auch durchaus eine Aufgabe, Sie sagten das ja schon, man hält den Krankheitsverlauf auf. Wir sind aber noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, sie läuft gar nicht mehr weiter, sondern sie ist nach wie vor progressiv. Ich sage mal in Klammern, das könnte sich durchaus in den nächsten Jahren ändern, aber aktuell ist unsere Therapie darauf ausgerichtet, das alles zu verzögern. Haben Sie eine Strategie, wie Sie Leuten das erklären, was denn so die Erwartung an das Medikament ist?
Ich habe dem Patienten gesagt, dass es eine chronisch fortschreitende Erkrankung ist, dass man den Verlauf nicht vorhersehen kann und dass man nicht weiß, wann was jetzt genau kommt und wann er eine Exazerbation bekommt oder ja, also das weiß man halt einfach nicht. Aber dass das Medikament diesen Zustand aufhält, verlängert und somit eher ein besseres Outcome hat. Ich denke, dass das Patienten auch verstehen, dann sehr dankbar sind, was man rausgefunden hat. Wenn sie dann zum Facharzt gehen und der Facharzt dann im Prinzip die gleichen Worte findet, dann ist das eine sehr dankbare Arzt-Patienten-Beziehung.
Ja, ich glaube das auch. Das ist also ein wichtiger Punkt, das Erwartungsmanagement, dass Leute so eine realistische Einschätzung haben, was kann denn diese Therapie? Und wenn man das eben gut begleitet, dann ist auch die Zufriedenheit wirklich höher, als wenn jemand da völlig überzogene Erwartungen hatte. Oder auch umgekehrt negative, ne, und denkt, das wird ja eh alles nichts bringen. Also wir sehen tatsächlich, der Hausarzt, die Hausärztin hat eine ganz wichtige Schlüsselposition. Zum einen, wenn es um die Früherkennung geht. Sie sehen Leute ja, bevor sie überhaupt zum Facharzt gehen. Das heißt, sie sind diejenige, die als Erste denkt, Mensch, bei diesem Husten, der ist nicht so einfach zu erklären. Ich höre jetzt mal genau hin. Mensch, ich höre das Knistern. Facharzttermin, vorher habe ich sogar schon CT veranlasst. Das heißt, da sind Sie diejenige, die das Ganze in die richtigen Bahnen lenkt. Wir haben besprochen, dass auch die Progression der Erkrankung wahrgenommen wird. Das heißt auch, dass jemand vielleicht sagt, das ist bis jetzt gar nicht medikamentös behandelt worden, aber ich merke, es geht mir schlechter. Und dann reagiert man und sagt, jetzt genau ist der Punkt. Da sollten wir einschreiten, bevor man eben noch schlechtere Zustände hat, die nicht mehr zu ändern sind. Also dieses frühzeitige Reagieren haben wir auch besprochen. Diese Verzahnung, Facharzt, Hausarzt, Hausärztin und Klinik, wie Sie auch als Vertrauensperson viele Themen nochmal bearbeiten können, wo der Facharzt vielleicht zwar das Richtige sagt, aber es ist dann doch für den Patienten nicht die letzte Instanz, sondern das sind dann Sie und mit Ihnen wird besprochen, machen wir es so, machen wir es nicht. Heißt auch für uns als Fachärzte ganz klar, wir müssen Sie mit den entsprechenden Informationen versorgen, damit Sie eben auch, ich sag mal, auch schnell Antworten geben können und selber sich ein Bild machen können. Wir haben die Therapiebegleitung besprochen, die Thematik, dass die Therapie den Krankheitsverlauf abbremst und wir auch besprechen müssen, was heißt das konkret. Wir haben die Nebenwirkungen, das Nebenwirkungsmanagement und zugegebenermaßen ist gerade das Thema Sonnenschutz, Haut oder eben auch Durchfall etwas, was viel besser in der Hausarztpraxis gemanagt werden kann, als wenn der Facharzt da einmal im halben Jahr einen Kommentar zu abgibt. Also die Schlüsselrolle der Hausärztinnen und Hausärzten ist, glaube ich, klar geworden. Frau Dr. Mitadiami, dieser Podcast hat noch so ein zweites Feature. Das ist nämlich hinten dran an unser Gespräch, komme ich immer noch mit so einer abstrusen Studie um die Ecke und über die reden wir auch noch. Ich kann Sie schon entlasten, Sie müssen da wissenschaftlich nichts zu beitragen. Es geht einfach nur um das Gefühl, das diese Studie auslöst. Und ich habe heute was mitgebracht, da geht's ums Gähnen. Haben Sie eine Idee, warum wir gähnen?
Nicht wirklich.
Das ist schon mal eine gute Antwort, denn das fasst den Stand der Dinge auf den Punkt zusammen. Warum? Also es kursieren viele Theorien. Ja, es gibt die Theorie Sauerstoffmangel. Die ist wirklich falsifiziert, unter anderem dadurch, dass man auch marine Säugetiere hat, die unter Wasser gähnen, wenn sie gerade tauchen. Das heißt, sie gleichen definitiv keinen Sauerstoffmangel aus, wenn sie gähnen. Es zieht sich durchs Tierreich, ob das Katzen, Hunde, Wale sind. Alles gähnt, auch der Mensch gähnt. Und ganz lustig ist ja vor allem auch, Gähnen ist auch ansteckend. Also, dass wir jetzt gerade übers Gähnen reden, kann durchaus bei einer Zuhörerin oder bei einem Zuhörer Gähnen erzeugen. Lesen vom Gähnen kann Gähnen erzeugen. Also ich habe schon gesagt, was alles falsifiziert ist. Auch falsifiziert ist, dass Kohlendioxid eine Rolle spielt. Es wird auch oft so im Hinterkopf gesagt, ja, wenn der CO2 zu hoch ist. Nein, ist auch nicht. Was inzwischen schon klar ist, es ist in irgendeiner Form auch ein soziales Verhalten. Und was klar ist, es ist Müdigkeits-, also Vigilanz assoziiert. Und es gibt eine Arbeitsgruppe aus Utica, die hat sich angeschaut, und jetzt wird es etwas verrückt, ob wir Schlangen oder Frösche besser erkennen können, wenn wir vorher jemanden gesehen haben, der gähnt. Also die Studie lief so, es gab 41 Probanden, das waren Studenten an der dortigen Hochschule, die waren zwischen 18 und 28 Jahre alt. Und da wurde Folgendes gemacht. Die bekamen Videosequenzen zu sehen, entweder von Menschen, die gähnen, also hintereinander weggeschnitten, ich sag mal ein bisschen wie TikTok. Man sah so 7-sekündige Ausschnitte, wie ein Mensch gähnt und davon mehrere hintereinander. Oder man sah Ausschnitte, wie jemand spricht. Also es war beides ohne Ton. Sie sahen aber Mundbewegungen. Es ging darum, das sollte wirklich auch etwas sein, wo der Mund bewegt wird. Derjenige spricht offensichtlich mit irgendjemand anderen. Das wurde im Video festgehalten, aber eben ohne Gähnen. Und nachdem diese Studenten eins der beiden Videos gesehen haben, also entweder den Stimulus, ich sehe Leute gähnen, oder ein Video von Menschen, die sprechen ohne Ton, aber eben gerade nicht gähnen, dann wurden denen Bilder gezeigt, da waren immer 8 Fotos drauf und das waren entweder 7 Frösche und eine Schlange oder es waren andere Objekte und ein Frosch. Und die Studenten sollten nach diesem Video entweder gähnen oder eben nicht gähnen, die Schlangen erkennen oder die Frösche erkennen, je nachdem, was da zu sehen war. Und das Lustige ist, das Erkennen der Frösche ging genauso schnell, ob das Video mit Gähnen war oder ohne Gähnen. Das heißt, es hat keinen Unterschied gemacht. Das Video Gähnen hat aber dazu geführt, dass Schlangen signifikant schneller erkannt wurden. Signifikant schneller haben Leute, nachdem sie jemanden gähnen gesehen haben, Schlangen schneller erkannt. Und das wurde gemacht mit einer sogenannten Eye-Tracking-Software. Das heißt, sie gucken auf einen Monitor und man kann ihre Pupillen verfolgen und man konnte eben wirklich zeigen, wie schnell eine Probandin oder ein Proband die Schlange fixiert mit den Augen signifikant schneller, wenn er vorher Gähn-Videos gesehen hat. Haben Sie eine Idee, was die sich überlegt haben, warum das so ist? Wir reden ja nur von Theorien, ne? Es gibt keine Beweise für nichts.
Also ich kann erst mal sagen, dass ich jetzt mir mehrmals das Gähnen unterdrücken musste, ja. Also obwohl ich definitiv nicht müde bin. Also das hat schon mal geklappt. Also das daran denken, das führt zum Gähnen. Was kann man sich vorstellen, dass man vielleicht, wenn man merkt, dass jemand müde ist, dass also gerade man geht ja auch zum Schlafen in einen Raum, wo man geschützt ist und man ist ja sehr gegenüber anderen Störeinflüssen anfällig. Und wenn da eine Schlange kommen würde, wäre eher eine Gefahr. Also so kann ich mir das nur vorstellen, dass man da eine höhere Achtsamkeitsstufe hat, als wenn man mit 100 Leuten lachend irgendwo steht. Da denkt man ja, ach, passiert hier gar nichts. Da würde man die Schlange gar nicht wahrnehmen. Aber wenn man müde ist, ins Bett will, dann wäre die Schlange nicht so gut. Und man würde wahrscheinlich ja sogar das Schlangenkrauchen hören. Ja, und also das wäre jetzt meine Theorie dazu.
Die trifft ziemlich genau ins Schwarze. Also das ist so, der erste Autor Andrew Gallup, der ist jemand, der sich schon lange mit dem Gähnen beschäftigt. Und ich sag mal, in der Evolution des Gähnens, im Verstehen dieses Gähnens, gab es eben dieses Thema Sauerstoffmangel, dann gab es das Thema zu hoher Kohlendioxid. Es gibt sogar Arbeiten, die sagen, das ist eine Neuausrichtung der Atmungsmuskulatur. Die haben das Ganze so sehr aus dieser anatomischen Sicht gesehen. Nur, da wird ja völlig ausgeblendet, dass uns allen klar ist, es hat doch was mit Müdigkeit zu tun. Warum soll ich, wenn ich müde bin, meine Atemmuskulatur neu sortieren? Er hat gesagt, es ist schon so, es steckt an. Wir wissen das aus. Es gibt also auch Untersuchungen, wie das ansteckt. Ja, was für Neuronen bei Gähnen aktiviert werden. Die Frage war immer, warum? Und dann gab es eine Theorie, die hat gesagt, na ja, Man sieht es gerade auch bei Herdentieren, dass dieses Gähnen dazu führt, dass die Gruppe sich so langsam auch findet im Sinne von, wir gehen jetzt in den Schlafmodus über, wir stellen uns jetzt zusammen. Und das ist auch wieder, das hatten Sie nämlich gesagt, das Wort Sicherheit, ja, dass das Pferd nicht ganz alleine irgendwo in der Prärie steht und schläft. Und seine Theorie war, wenn ich wahrnehme, dass um mich herum die Müdigkeit jetzt so eintritt, dass das Gähnen da ist, dann weiß ich auch, der Mensch oder das Tier, was da gerade gähnt, ist jetzt etwas Vigilanz gemindert, ist schon müde. Ich muss jetzt aufpassen. Das war so seine Theorie. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt zeigen kann, dass wir Menschen aus diesem Sehen des Gähnens besser auf diese ja gefährlichen Reize reagieren, bestätigt das meine Theorie. Das war so sein Konzept, genau das. Ne? Ich sehe jemanden gähnen, der ist Vigilanz gemindert. Jetzt ist es eher mein Job, um die Sicherheit sich zu kümmern. Ich finde aber Ihre Erklärung noch viel schlauer. Es ist ja auch bei mir selber so. Sie sagten ja, wenn ich jetzt mich in diesen sicheren Bereich begebe, umso mehr bin ich ja auf der Hut, dass da auch alles in Ordnung ist und reagiere ganz schnell auf Gefahr. Also ich würde sogar sagen, das passt noch besser als die Erklärung der Forscher. Aber es ist eine lustige Studie, ne? Sie gucken sich ein Gähnvideo an und sollen danach eine Schlange oder einen Frosch erkennen und denken, was soll das jetzt? Ja, am Ende gibt's dafür eine ganz vernünftige Idee, warum das so ist. Frau Dr. Mitya Diami, ich fand es total spannend und es waren wirklich tolle Einblicke in das Setting Hausarzt und auch in die Kompetenz, die dahinter steckt. Das sage ich auch mal so. Also man merkt ja wirklich, ohne Hausarzt kann man einfach keine Menschen vernünftig behandeln. Das ist zu schmalspurig, was wir Fachärzte machen. Das muss immer in einem größeren Kontext gesehen werden. Das machen Sie bravourös. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und über dieses spannende Thema mit mir zu sprechen.
Ja, gerne. Und ich danke Ihnen für das ganz angenehme Gespräch. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich kann eigentlich das nur zurückgeben. Aber ich als Hausarzt allein würde die Patienten auch nicht alle behandeln können. Wir brauchen die Fachärzte, wir brauchen die vielen Disziplinen. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass ich so tolle fachärztliche Kollegen an meiner Seite habe, die mich bei meiner Arbeit unterstützen. Und ich glaube, so sollte man das auch sehen. Gute Hausarzt-Facharzt-Zusammenarbeit ist das Wichtigste heute in den schweren Zeiten, ne?
Absolut. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie noch andere Themen sich anhören wollen, wir haben einen ganzen Blumenstrauß. Das hier ist die 29. Folge des Podcasts. Also gucken Sie sich das an. Das ist in loser Reihenfolge. Wir haben da alle möglichen Aspekte schon beleuchtet, unter anderem den Placebo-Effekt, unter anderem die Frage, wie therapiere ich Asthma, wie entsteht Luftnot, hat das was mit Sauerstoff zu tun? Spielen Sie einfach mal in Ihrer Mediathek und hören Sie sich die anderen Podcast-Folgen an. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Mitya Diami. Und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.